Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Viele Stimmen fordern derzeit, dass der wirtschaftliche Neuanfang nach der Corona-Krise verstärkt für die Verfolgung ökologischer Ziele genutzt werden soll. Gleichzeitig drohte dem Photovoltaikausbau lange Zeit durch den Solardeckel ein herber Schlag. Erst vor wenigen Tagen konnte man sich auf dessen Abschaffung einigen, buchstäblich in letzter Sekunde. Mein Name ist Tobias Bücklein und ich bespreche jetzt mit Carsten Körnig, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft, BSW, ob diese Politik wirklich für eine ernst gemeinte Energiewende oder eher für Halbherzigkeit spricht. Wie am Anfang jeder Episode möchten wir uns heute wieder bei einem Partner bedanken, der uns unterstützt und mit dem wir erfolgreich zusammenarbeiten. Heute ist das Qcells. Das Unternehmen bietet mittlerweile die komplette Bandbreite an sauberen Energielösungen mit solarer DNA, von der Solaranlage mit Speicher- und Cloud-Vertrag für das Eigenheim bis hin zu Power-Contracting und Pachtmodellen mit Reststromlieferung für Unternehmen. Aber jetzt zu unserem Gast. Hallo Herr Körnig.
Ich grüße Sie, einen wunderschönen guten Tag.
Sie haben ja mit dem BSW schon im letzten Herbst die Bundesregierung dazu bewegen können, im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 eine Abschaffung des Solardeckels zu beschließen. Seit einigen Tagen sieht es so aus, als würde das jetzt klappen. Sind Sie jetzt erleichtert?
Naja, wissen Sie, es ist ja so, dass man inzwischen doch mehrfach gebranntes Kind ist, hoffentlich aber auch ein Stück weit Politprofi geworden ist. Deswegen erspart man sich solche Gemütsregungen dann doch für die Zeit auch, wo die Tinte wirklich trocken ist und die Gesetzesänderung, also die Entdeckelung auch tatsächlich im Gesetzesblatt steht. Und dann ansonsten erübrigt sich die Frage eigentlich auch, wenn man sieht, dass wir ja wirklich seit 2012, also seit 7 Jahren, hart für die Abschaffung dieses Deckels gekämpft haben.
Lag es an der Corona-Pandemie, dass es so langsam ging oder dass eben die Windkraftregelung gekoppelt wurde? Liegt da der Hase im Pfeffer?
Naja, also ich sag mal, wenn die Politik beim Klimaschutz auch nur annähernd so schnell wäre und so beherzt zur Sache gehen würde wie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, Dann gäbe es kein Klimaproblem mehr in Deutschland. Also das war ein Punkt, der in den letzten Wochen sicherlich nochmal zu Verzögerung beigetragen hat, aber nicht der springende Punkt.
Mhm. Vielleicht einfach nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die sich in dem Thema nicht so auskennt. Sie haben sich ja lange für diese Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels eingesetzt. Warum muss denn der dringend weg für die PV-Wirtschaft?
Ja, wir haben ja nun seit der Jahrtausendwende, seit nicht einmal einer Generation es geschafft, aus eigentlich der teuersten Weltraumtechnologie schlechthin die preiswerteste Energieform der Erde zu machen. Und stehen bei Solarparks in Deutschland inzwischen ja tatsächlich an der Schwelle zur Wettbewerbsfähigkeit. Aber das Alleinstellungsmerkmal der Photovoltaik ist es ja gerade verbrauchsnah. Also sehr bürgernah zu sein und dort Strom erzeugen zu können. Und deswegen sind wir gut beraten, hier also auch die Flächenkonkurrenz, die ja doch ansonsten auf Freiflächen vorhanden ist, nur ein Stück weit einzugehen, auf das notwendige Maß zu beschränken und Photovoltaik vor allen Dingen auch in den Städten, in den Ballungsräumen, also auf Gebäuden zum Einsatz zu bringen. Auch hier haben wir ja erhebliche Fortschritte erzielen können und wären schon viel weiter, muss man ja auch sagen, wenn wir auf der einen Seite hier keine Belastung des Eigenverbrauchs hätten, also für solare Selbstversorger, Wohnquartiere, Gewerbequartiere oder aber auch einen fairen Marktpreis, also der CO2-Preis, innerhalb der fossilen Stromerzeugungsform bereits eingepreist wäre. Ja. Da das nicht der Fall ist, brauchen wir eben hier noch bei den Solardächern das EEG und deswegen hängen wir so stark an diesem Deckel und ist der eine so große Investitionsbarriere.
Wir sind ja noch nicht ganz durch, wie Sie richtig sagen, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Photovoltaikdeckel bleibt, was wären denn dann die Folgen und Konsequenzen?
Die Folgen wären gravierend, weil eben über 80% unseres Solarmarktes in Deutschland daran hängen, dass wir für den eingespeisten Überschussstrom noch eine Marktprämie oder eine Einspeisevergütung erhalten. Das ist häufig ja auch nur eine finanzielle Absicherung für die Banken, für den Fall, dass eben zum Beispiel ein Corona-Problem entsteht und mal ein Betrieb in der eigenen Halle nicht so viel Eigenverbrauch hat. Und wenn der Deckel also nicht fallen würde, dann hätte bereits eine wenige Wochen dauernde Förderunterbrechung, würde ja vielen Unternehmen das Genick brechen. Wir sehen hier über 10.000 Jobs gefährdet. Insofern ist das höchste Eisenbahn, dass der Deckel fällt.
Ja, es gab ja im Moment diese große Unsicherheit schon ziemlich lange, ob er fällt. Hat sich das schon bemerkbar gemacht im Solarmarkt?
Ja, wir haben hier gegenläufige Effekte. Auf der einen Seite natürlich Vorzieheffekte, das heißt, viele Investoren versuchen noch rechtzeitig ihr Projekt zu realisieren. Auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Projekten, die nicht mehr die Chance hätten, rechtzeitig fertiggestellt zu werden und die damit platzen und auf Eis gelegt werden. Wir haben, das war auch, glaube ich, eine wichtige Maßnahme, dass wir der Politik eine ganze Reihe derartiger Projekte mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 100 Millionen Euro in den letzten Wochen auf den Tisch gelegt haben und zu zeigen, dass hier der Deckel schon seine Schatten vorauswirft.
Ich stelle immer gerne die Frage, weil alles hat ja auch jemanden, der davon profitiert. Wenn der Solardeckel bleiben würde, wer würde denn in erster Linie davon profitieren?
Ja, es ist zumindest nicht unsere Gesellschaft, es ist nicht der Bürger. Wir haben ja auch wiederholt nachgewiesen, dass die Menschen in unserem Land, egal welcher Wählergruppierung, gesellschaftsübergreifend für eine Fortsetzung der Solarförderung sind, weil sie wissen, dass wir nur mit einem deutlich beherzteren Ausbau erneuerbarer Energien, allen voran eben der Windenergie und der Solarenergie, schaffen werden, diesen Klimawandel noch auf das, ja, gerade noch mögliche Maß, ne, der Belastung für unsere Gesellschaft und Zivilisation zu beschränken. Das wissen die Menschen. Insofern die Profiteure wären natürlich die Strukturen aus dem fossilen Sektor, denen jetzt der Umstieg noch immer zu schnell geht, die gerne ihre Kraftwerke teilweise noch länger am Laufen hätten. Hier muss die Politik natürlich jetzt sich auf die richtige Seite schlagen.
Genau, apropos, die Politik muss was tun. Die Tinte ist noch nicht trocken, sagen Sie. Ich glaube, die Füller sind noch gar nicht, die Deckel sind noch gar nicht abgeschraubt. Was passiert denn jetzt konkret oder bis wann kann man jetzt damit rechnen, dass dieser Deckel dann wirklich fällt?
Ja, es wird sportlich jetzt vor der parlamentarischen Sommerpause. Das ist für uns jetzt natürlich das Maß der Dinge. Muss dieser Deckel fallen und wirklich auch beseitigt werden. Und das heißt, wir brauchen ein abgeschlossenes Gesetzgebungsverfahren. Ansonsten wissen wir, dass solche Äußerungen nur bedingt etwas wert sind. Und wir haben jetzt noch bis zur Sommerpause 3 Parlamentssitzungswochen im Deutschen Bundestag, 2 Bundesratssitzungen. Das heißt, es muss in der nächsten Woche eine erste Lesung geben im Bundestag über das Eilverfahren, sonst eine Fraktionseinbringung. Ansonsten wird das nicht mehr zu schaffen sein. Und da werden wir der Politik natürlich weiterhin Dampf machen, damit es jetzt auch tatsächlich zur Umsetzung dieses mehrfachen Versprechens kommt.
Weil bis jetzt gilt ja das EEG 2017 mit dem Deckel, mit den 52 Gigawatt. Bis wann wären die denn erreicht?
Nach unseren Berechnungen, das hängt natürlich jetzt ein bisschen von der Stärke der Vorzieheffekte ab, inwieweit das Vertrauen da ist, dass der Deckel tatsächlich fällt. Dieses Vertrauen ist ja in den letzten Wochen stark geschwunden und das führt natürlich dazu, dass diese Vorzieheffekte zunehmen. Wir haben kaum Corona-Dämpfer, der China-Engpass war nur sehr vorübergehend. Das heißt, es ist davon auszugehen und das haben wir auch schon in vorausgehenden Förderkappungen der letzten Jahre immer wieder gesehen, dass es zu Vorzieheffekten kommt. Und im Worst Case könnte der Deckel bereits im Juli, August erreicht werden. Das heißt, wir können eben mit dieser Gesetzesnovelle keinesfalls auf den Herbst warten.
Sie sprechen jetzt diese Gesetzesnovelle an, weil es geht ja nicht nur darum, dass jemand auf ein Papier schreibt, der Solardeckel fällt und alle unterschreiben, sondern es ist ja wieder ein richtiges Gesetz. Es hat wahrscheinlich auch viele Seiten.
Viele denken ja, da ist nur ein Satz zu ändern in Paragraph 49 Absatz 5 und 6. Ja. Wir haben aber eben diese unheilvolle Verquickung mit den Windabstand, mit der Windabstandsproblematik. Wir waren ja oder sind bis heute eine Geisel in dieser sehr strittigen Frage beim Thema Windkraft. Und jetzt hat man möglicherweise zu Beginn dieser Woche einen Kompromiss gefunden. Wir hoffen das jedenfalls, dass die Kuh hier wirklich jetzt vom Eis ist, mit dem alle Stakeholder hoffentlich leben können. Aber es bedarf mehrerer Gesetzesänderungen, um diesen Kompromiss jetzt auch umzusetzen. Also nicht nur einer Änderung im Erneuerbaren Energiengesetz. Und das macht es eben so sportlich jetzt in den nächsten 3 Sitzungswochen des Bundestages, das auch tatsächlich zu schaffen.
Wer hat denn diese unheilvolle Verquickung sozusagen auf dem Gewissen?
Es ist natürlich in der Politik nicht neu, dass es politische Deals gibt. Aber es ist eine vollkommen unsachgemäße Verknüpfung zweier Themen, die natürlich eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wir brauchen einen stärkeren Ausbau der Windkraft, aber vor allen Dingen haben wir Nachholeffekte eben bei der Photovoltaik. Diese Verquickung ist dadurch entstanden, dass der Wirtschaftsflügel der Union die Hoffnung hatte, der SPD hier Zugeständnisse beim Thema Einschränkung der Standortkulisse für Windkraftanlagen an Land abzuringen und hat gesagt, erst wenn ihr uns da entgegenkommt, dann geben wir euch den Solardeckel. Das ist natürlich insofern auch zu kurz gesprungen, als dass sich die Union hier selber schadet. Wir haben Anfang des Jahres ja mit einer Repräsentativbefragung belegt, dass 82% der Unionswähler in Deutschland für eine Fortsetzung der Solarförderung sind. Zum Vergleich 83% der grünen Wähler, also gleich auf die eigene Wählerklientel. Das heißt, man schießt sich hier ins eigene Knie, wenn man die Solarenergie als Geiseln verhungern ließe. Das war also ein sehr ungeeigneter Deal, sage ich mal. Da hätte man sich vielleicht andere politische Themen aussuchen sollen.
Jetzt haben Sie ja vorhin angedeutet, dass eben noch viel zu tun ist. Das heißt natürlich auch viel für Sie, für den BSW. Was haben Sie konkret vor in den nächsten Wochen? Was steht auf der Agenda?
Ja, wir haben natürlich auch, wenn dieses Thema dann hoffentlich spätestens mit der Bundesratssitzung Anfang Juli abgeräumt ist, eine ganze Reihe neuer, weiterer Themen, die wir auch parallel vorbereitet haben. Zu nennen ist hier vor allen Dingen die Heraufsetzung der Ausbauziele für die Photovoltaik. Mhm. Wir haben ja ein viel zu kleines Investitionsvolumen in den letzten Jahren. Die installierte Leistung liegt ja gerade mal bei 3,9 Gigawatt. Wir bräuchten eigentlich einen jährlichen Zubau in der Größenordnung von 10 Gigawatt, also eine Verdoppelung bis Verdreifachung. Dies werden wir nur erreichen, wenn wir jetzt im Erneuerbaren Energiengesetz in der hoffentlich spätestens im Herbst folgenden regulären Gesetzesnovelle die Ausbaukorridore für die Photovoltaik entsprechend nach oben anpassen, auch den sogenannten atmenden Degressionsmechanismus. Experten und die Marktteilnehmer kennen den. Mhm. Der regelt nämlich seit vielen Jahren, dass die Vergütung auch nicht zu schnell abgesenkt wird und sich an dem erwünschten Zielgröße orientiert. Und da sind also an mehreren Stellschrauben Veränderungen vorzunehmen. Das ist der eine wichtige große Punkt. Ansonsten wird die Photovoltaik dann wieder auf einen viel zu kleinen Zubau von 2,5 Gigawatt pro Jahr abgeregelt, weil einfach die Vergütung zu schnell sinkt. Der zweite Punkt ist das ganze Thema Eigenverbrauch. Menschen, die in Deutschland und Unternehmer, die in Deutschland großes Interesse haben, auch jetzt nach Corona in die Photovoltaik zu investieren, denen wird das teilweise schwer gemacht, weil die Selbstversorgung mit Photovoltaikstrom ungerechtfertigterweise mit Umlagenabgaben belegt sind, die Rentabilität derartiger Projekte beeinträchtigen. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt noch von der Förderung so stark abhängig sind. Das ist ja eine kommunizierende Röhre. Hier geht es darum, auch EU-Recht in Deutschland umzusetzen, denn die EU hat vor einem guten Jahr die europäischen Staaten aufgefordert, Schluss zu machen mit der Diskriminierung von Eigenverbrauch und hier auch eine Besserstellung der Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Photovoltaik, die ja ihre Stärke, wie gesagt, gerade vor Ort hat, für Wohnquartiere, für Mieterstrom, für Gewerbequartiere, diese Direktversorgungsmöglichkeiten eben auch umzusetzen. Wir haben eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen, die wir der Politik jetzt im Rahmen der anstehenden regulären Gesetzesnovelle dann auf den Tisch legen werden.
Da kann ich jetzt mal vielleicht auch als privater Photovoltaik-Anlagenbesitzer mal nachfragen, weil ich finde tatsächlich, man will ja private Menschen dazu motivieren, Geld auszugeben, um die Energiewende mitzuschaffen. Und ich habe jetzt nur die Situation, ich habe dann noch ein Elektroauto, was dienstlich genutzt wird. Und es ist unfassbar kompliziert. Also ich erzeuge einen Strom als Privatmann, muss dafür aber ein Gewerbe anmelden, auf Eigenverbrauch eine Mehrwertsteuer bezahlen. Wenn ich den aber dann in mein dienstlich genutztes Auto lade, dann keine Ahnung, zu welchem Preis ich den dann an mich selber verkaufe und so weiter. Steckt da eine Absicht dahinter, dass es so kompliziert ist, oder haben Sie eine Vorstellung, wie es viel einfacher sein könnte?
Na, im Grundsatz ist das ja ein Dreamteam, sage ich immer. Photovoltaikanlage auf dem Dach, Speicher im Keller und die Solartankstelle vor der Haustür. Das leuchtet ja eigentlich auch vielen Politikern ein. Aber es sind zweierlei Dinge. Zum einen ist das gesamte Energiesystem in Deutschland bisher zentrales Energiesystem, das diese dezentralen Prosumer bisher überhaupt nicht vorgesehen hat, obwohl es ja auch nicht ganz neu ist, diese Entwicklung. Sie werden eher als störend empfunden, als Wettbewerb. Wettbewerb. Ne, das ist dann der zweite Punkt, also dass es nicht nur Zufall ist in der Konstruktion, wie unser Energiesystem vor Jahren aufgebaut wurde, vor Jahrzehnten, sondern es ist natürlich auch die Frage, wer profitiert von der Energiewende, wer macht diese Milliardeninvestitionen, sind das eben Prosumer, ist es der Mittelstand oder sind es größere Konzerne, die vielleicht lieber mit Wasserstoffimporten aus dem Ausland die erneuerbaren Energien zukünftig in unser Land bringen wollen. Wir sagen, wir brauchen beides, aber die Stärke der Erneuerbaren liegt eben daran, dass wir gerade auch in Europa und hierzulande riesige ungenutzte Potenziale haben und die können wir eben perspektivisch wettbewerbsfähig dann eben auch erzeugen, wenn diese Marktbarrieren, diese bürokratischen Hemmnisse, die Sie angesprochen haben, zu Recht, wenn die abgebaut werden, wenn es den Menschen leicht gemacht wird und den Unternehmern eben jetzt auch die Elektromobilität, die ja nur Sinn macht mit Solarenergie, mit erneuerbaren Energien, diese einzelnen Systemkomponenten barrierearm miteinander zu verknüpfen.
Bis jetzt ist es ja so, also nach wie vor gilt, wenn der Photovoltaikdeckel käme, würde die Einspeisevergütung für Neuanlagen auf null sinken. Überhaupt sinkt natürlich die Einspeisevergütung. Ich habe eine Anlage vor 2 Jahren installiert und jetzt im Januar wieder eine. Die haben schon, ich glaube, 12 Cent und 9 Cent. Das heißt, es würde jetzt ja sowieso immer weiter runtergehen. Das alles muss ja in diesem neuen EEG jetzt geregelt werden. Denken Sie, dass die Einspeisevergütungen wieder hochgehen können oder kann man da wieder drüber über den jetzigen Stand?
Das Idealste wäre ja, aber wir leben nicht in einer idealen Welt, wenn wir ein faires Marktgerüst hätten, mit CO2-Preisen, Mindestpreisen, die es ermöglichen, Investoren gerade im gewerblichen Segment auch förderfreie Geschäftsmodelle umzusetzen. Sogenannte Merchant-PV-Projekte, die ja in Südeuropa zunehmend eben auch um sich greifen. Das wird erschwert dadurch eben, dass wir hier keine Mindestpreise für Kohlendioxid haben, die im Strompreis abgebildet werden. Solange das nicht der Fall ist, in hinreichendem Maße, brauchen wir eben eine Mischung. Einmal aus barrierearmen Ermöglichungen von Eigen- und Direktversorgungsmodellen und zweitens eine faire Bepreisung des und Vergütung oder Marktprämie für den Überschussstrom. Das muss sich ausregeln anhand der tatsächlichen Preisentwicklung von Photovoltaikkomponenten auf dem Weltmarkt. Das ist im Grundsatz im EEG gut veranlagt, ist nur immer komplexer und komplizierter geworden. Das heißt, wir brauchen hier auch eine Entbürokratisierung. Aber der Grundsatzmechanismus ist richtig. Wenn wir jetzt die Ausbauziele für Photovoltaik auf das klimanotwendige Maß heraufsetzen, also von 10 Gigawatt pro Jahr, dann ist unser Vorschlag, dass wir die Hälfte dieses Marktvolumens in etwa aus Solarparks bekommen und in etwa die andere Hälfte von diesen 10 Gigawatt, sagen wir, sollte auf Gebäuden realisiert werden. Und da bedarf es eben noch einiger Jahre jetzt hier der Unterstützung des EEGs. Und die muss umso höher sein, je schlechter die Bedingungen für den Eigenverbrauch sind.
Der Preis für eingespeisten Strom sollte jedenfalls nicht unter die Selbstkosten fallen.
Naja, wenn man im Gigawatt-Maßstab hier Photovoltaik ausbauen will, dann reicht es nicht, hier auf Idealismus zu setzen. Das hat man ja schon früh gelernt. Da hat man ja sich eben auch schon Erfahrungen gesammelt in Deutschland, was passiert, wenn ein rentabler Betrieb nicht mehr möglich ist. In den ersten Jahren des Jahrtausends gab es zwar erfreulicherweise viele 10.000 Investoren, die da vorangeprescht sind und das gemacht haben, obwohl es sich nicht rechnete. Auch jetzt bei der Markteinführung der Speicher war das in der Anfangsphase so, aber man kann damit nicht die Energiewende gestalten und nach dem Atomausstieg auch den Kohleausstieg jetzt kompensieren. Dafür muss man Geschäftsmodelle ermöglichen, wie sie eben bei Investoren sonst auch üblich sind. Und das heißt eben, man kann nicht Amortisationszeiten, die jetzt ja schon bei sportlichen rund 10 Jahren liegen, bei gewerblichen Photovoltaik-Investitionen plötzlich auf das Doppelte verlängern, dann machen das nur noch ganz wenige Idealisten. Damit können wir keinen Blumentopf beim Klimaschutz gewinnen.
Wenn ich jetzt mal in die Rolle der großen Energieerzeuger schlüpfe, wenn wir praktisch einen Großteil eigen verbrauchen und decken von unseren eigenen Dächern, dann bleibt ja immer noch ein Bedarf übrig, der gedeckt werden muss, in meinem Fall von den Stadtwerken. Und natürlich ist das für die Stadtwerke nicht so attraktiv, wenn sie praktisch immer weniger abgenommen bekommen. Wie geht man denn jetzt aus Ihrer Sicht mit diesem Problem um und wie denkt man sozusagen oder wie läuft man in den Schuhen der Energiewirtschaft?
Ja gut, es ist natürlich Aufgabe dieser Unternehmen zunächst einmal, sich in ihrer unternehmerischen Perspektive rechtzeitig auf sich absehbar veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Das können sie machen, indem sie neue Innovationen aktiv und proaktiv versuchen, für ihr Geschäft zu entwickeln. Und das kann man auch nur jedem raten, das zu tun. Für manche ist es da vielleicht auch schon jetzt spät. Einige haben das ja rechtzeitiger getan als andere. Und da gibt es ja auch genug Spielräume. Mhm. Ja, ne? Das ist ja nicht so, dass wir jetzt alles dezentral über kleinste PV-Anlagen im Eigenheim hier decken können, sondern wir brauchen, wie ich vorhin sagte, bereits den Mix, ne, aus Dezentralität auf der einen Seite, aber durchaus auch werden wir Energieimporte brauchen. Wir brauchen einen stromverbundenen europäischen. Insofern brauchen wir auch Wasserstofftechnologien und große industrielle Komplexe, bei denen es größere Energieversorger sicherlich leichter haben, hier an die nötigen auch Finanzlinien zu gelangen, um auf diesem Spielfeld dann ihre Rolle auch auszuspielen. Also es muss ein Teamplay werden. Mhm. Wir brauchen sowohl die Stadtwerke als auch die Energieversorger, wie auch die neuen Pioniere, die Startups. Da ist genug Platz für alle da, mhm, wenn wir jetzt endlich die Handbremse eben lösen und die Energiewende wirklich so beherzt vorantreiben, wie wir momentan politisch auch mit der Corona-Krise umgehen.
Genau, dazu vielleicht noch zum Schluss. Wir haben ja nicht nur jetzt gerade diese spannende Phase mit dem Photovoltaikdeckel, wie sich es weiterentwickelt, sondern wir sind eigentlich noch mittendrin in der Corona-Krise, aber wir hoffen schon, das Ende zu sehen. Was erwarten Sie oder was unterstützen Sie als BSW, wie die Politik dieses Konjunkturprogramm nach der Corona-Krise nutzt für den PV-Ausbau?
Ja, wir hoffen natürlich zunächst einmal ganz bescheiden, dass es nicht zu Lock-in-Effekten kommt, das heißt zu einem Rollback, denn auch diese Kräfte gibt es ja. Das wäre fatal, wenn also hier Milliardeninvestitionen, die es hier geben wird als Konjunkturprogramm, in Strukturen gelenkt werden, die eigentlich nur ein Weiter-so fossiler Technologien begünstigen würden. Das heißt, wir hoffen, dass die Politik diese beiden Herausforderungen miteinander verknüpft, dass man also Investitionen mit Mindeststandards verbindet. Und das heißt im Energiebereich Einsatz erneuerbarer Energien. Ansonsten brauchen wir als erneuerbare Branche nicht unbedingt riesen Milliardenpakete. Wir brauchen eben ein paar strukturelle Entscheidungen. Eigentlich muss man die Hemmnisse aus dem Weg nehmen, die Bremsen lösen. Man muss uns nur lassen. Dann werden wir auch unsere Rolle einnehmen und ihr gerecht werden, jetzt um den Klimawandel gerade auch noch rechtzeitig in den Griff zu kriegen.
Prima, vielen Dank, Herr König. Eine spannende Zeit im Moment. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Kraft in den nächsten Wochen, dass der Solardeckel auch mit Ihrer Hilfe dann auch wirklich verschwindet.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für das Engagement aus der Branche. Nur gemeinsam schaffen wir es, die noch vor uns liegenden Herausforderungen auch wirklich zu meistern.
Ja, ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen und Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei bei unserem The Smarter E Podcast. Bis dann, vielen Dank und tschüss.
The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt.